Hallo und herzlich willkommen zur deutschsprachigen Version von Code for Thought. In dieser Folge geht es um Softwaretraining und Weiterbildung im Wissenschaftsbereich. Und dafür spreche ich mit Fredo Erxleben vom Helmholtz-Institut in Dresden. Der Bedarf für Softwaretraining ist, gelinde gesagt, sehr groß. Und das sollte auch keinen überraschen, denn schließlich wird Software in allen Wissenschaftsbereichen heute benötigt. Auch wenn es sich nur zum Beispiel um die Erstellung von kleinen Skripten handelt, die bestimmte Arbeitsabläufe beschleunigen oder erleichtern können. Der Bedarf kann von ausgebildeten Software-Engineers wie Research Software-Engineers leider nicht abgedeckt werden, denn dafür ist er zu groß. Und so muss man eben an die Wissenschaftler, Doktoranden und Postdocs direkt herangehen, was Fredo und sein Team macht. Fredo erzählt uns, wie das Trainingsprogramm entstanden ist und welche Herausforderungen er hat. Aber bevor wir mit dem Interview beginnen, hier ein kurzer Hinweis für Workshops und Konferenzen im Herbst 2023. Die UN-Conference der Deutschen RSE-Gesellschaft findet dieses Jahr in Jena zwischen dem 26. und 28. September statt. Wer gerne ins Ausland reist, darf sich über die UK RSE-Conference in der walisischen Stadt Swansea zwischen dem 5. und 8. September freuen. Und die RSE-Gemeinschaft in den USA wird ihre erste Konferenz in Chicago zwischen dem 16. und 18. Oktober begehen. Mit anderen Worten, es wird ein ziemlich heißer Konferenzherbst. Aber nun zurück zu meinem Gespräch mit Fredo. Hallo Fredo, schön, dass wir uns wieder sehen. Wir haben uns ja in Paderborn getroffen und da hast du ja einen Vortrag über Training am Helmholtz-Institut gegeben. Aber bevor wir darüber reden, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
Hallo Peter, schön, dass wir uns wieder treffen. Ich bin Fredo Erxleben. Ich sitze am Helmholtz-Institut in Dresden. Und was ich prinzipiell mache, ist, ich bringe Wissenschaftlern, grob gesagt, Programmieren und oder Software Engineering bei. Ja, darüber habe ich natürlich dann bei der DERSE 23 auch gesprochen.
Sind das jetzt ausschließlich Wissenschaftler oder sind das jetzt auch Ingenieure im Wissenschaftsbereich? Weil es gibt ja jetzt schon seit einigen Jahren die Bewegung der Research Software Engineers.
Viele von den Leuten, die bei uns an den Kursen teilnehmen, sind Wissenschaftler. Hin und wieder verirrt sich mal jemand aus dem ingenieurstechnischen Bereich, gerade zum Beispiel aus der Forschungstechnik zu uns. Das ist leider noch nicht so häufig. Hin und wieder verirren sich auch Menschen aus der Administration zu uns. Manchen ist die Excel-Tabelle irgendwann nicht mehr genug und sie hätten gern bessere Tools. Das sind aber momentan noch eher Einzelfälle. Ich denke, so 95% unserer Teilnehmer sind tatsächlich Wissenschaftler oder PhD-Studenten.
Wie haben sich diese Kurse denn entwickelt und warum überhaupt diese Kurse? Wie kam es denn überhaupt dazu?
Man hat irgendwann festgestellt, dass für die Wissenschaft es nicht mehr ausreicht, sein ganzes Zeug auf der Tafel mit Kreide oder auf einem Whiteboard zu machen. Auch das Papier ist irgendwann endlich, die Rechnungen werden ja immer komplizierter. Und dann kam man schon relativ früh auf die Idee, wir haben ja diese komischen Rechenmaschinen, die kann man ja benutzen. Das dümpelte dann sehr lange vor sich hin. Da gab es dann immer so ein paar Wissenschaftler, die haben sich da reingefuchst und haben dann auch unglaubliche Fortschritte damit erzielt. Inzwischen ist es aber einfach so, dass es zu einer Anforderung in der kompletten Breite der Wissenschaft geworden ist. Also man muss nicht mehr nur Raumfahrt machen, um einen Computer zu benötigen. Das geht den Biologen genauso, das geht den Soziologen genauso, das geht den Geologen genauso. Wer nicht programmieren kann, wer nicht rechnen kann, wer dieses Research Software Engineering nicht wenigstens so ein bisschen mal gemacht hat, hat halt ein Problem damit, seine Forschung auf dem Niveau zu betreiben, wie man das gerne möchte. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat das dann erkannt, hat einen sogenannten Inkubator ins Leben gerufen, wo sie das Ganze mal ein bisschen ausprobieren möchten. Und ein Teil dieses Inkubators ist die Plattform, für die ich arbeite. Die nennt sich HIFES. Ein Teil von HIFES ist es, eine Ausbildung in dem Research Software Engineering Bereich ein bisschen zu etablieren, auch quasi als Testballon mal zu schauen, wie viel kann denn so eine Ausbildung leisten, wie viel kann sie denn abdecken. Und in unserem Fall ging das dann so los, dass wir gesagt haben, gut, wir sitzen jetzt hier, wir sollen irgendwie Kursmaterial in ein Kursportfolio, Trainings bereitstellen, haben dann aber natürlich erstmal natürlich überhaupt keine Ahnung davon. Wir haben uns am Anfang an den Software Carpentries orientiert. Die Software Carpentries sind eine schon etablierte Gemeinschaft, die genau in diese Kerbe schon so ein bisschen reinschlägt. Da gibt es dann zum Beispiel existierende Trainings, auf die wir aufbauen können.
Wann fängt es denn mit Helmholtz dann auch an?
Die HIFES-Plattform startet im oder ist gestartet im September 2019.
Ah ja, kurz vor der Pandemie dann.
Richtig, ganz kurz vor der Pandemie. Das hat auch die sehr lustige Auswirkung. Wir hatten erst gedacht, dann machen wir Trainings. Wir reisen immer durch die Zentren, bieten das quasi so als Live-Workshop an, wo wir dann auch wirklich intensiv was machen können. Dann kam die Pandemie. Unseren ersten Workshop haben wir irgendwie 3 Tage vor der Angst auf online umgebaut. Und das hat sich sehr gut gehalten, weil man erstmal auch natürlich feststellt, dass es deutlich entspannter sowohl für die Instruktoren als auch für die Teilnehmer ist, wenn man nicht jedes Mal durch ganz Deutschland reist, um da einen Kurs zu geben, weil man die Kurse selber auch ein bisschen anders gestalten kann, vor allen Dingen von der Länge. Man muss nicht immer gleich so ein 3-Tages-Mega-Event machen, damit sich die Dienstreise lohnt, sondern kann auch mal 2 Stunden oder 4 Stunden was Kleineres machen. Und das wird auch sehr gerne angenommen.
Sind es für Wissenschaftler ausschließlich für die Helmholtz-Gesellschaft oder kann da jeder irgendwie mit daran teilnehmen?
Wir bewerben natürlich hauptsächlich die Helmholtz-Gemeinschaft. Wenn sich dann jemand von woanders zu uns verirrt, sind wir da nicht so.
Okay.
Das ist jetzt prinzipiell kein Problem. Wir haben üblicherweise in unseren Kursen so 1-2 Plätze für, was wir Externe nennen, reserviert, um natürlich auch anderen Leuten so ein bisschen die Chance zu geben, mal an so einem Kurs teilzunehmen und vielleicht ein bisschen Wissen auch weiterzutragen in die weitere Welt.
Und wenn wir über Wissenschaftler reden, das ist ja nur ein sehr, sehr breites Feld, gibt es denn da irgendwelche Trends, wo man sagt, irgendwie, das sind jetzt hauptsächlich Biologen oder das ist irgendwie von jedem Dorf ein Hund? Also wie kann man sich das vorstellen?
Von der Breite der Kursteilnehmer ist es wirklich so ziemlich alles. Die Helmholtz-Gemeinschaft fokussiert sich viel auf Naturwissenschaften und die Anwendung von Naturwissenschaften. Das heißt, wir haben ein relativ großes Portfolio an Biologen, Chemikern, Physikern, jede Menge Physiker. Aber natürlich kommen auch andere Leute dazu. Wir haben Geologen, wir haben Klimaforscher, wir haben zum Beispiel die Forscher aus dem Bereich Ozean, die sich dann auch sehr viel irgendwo so als Zwischendisziplinen befinden. Was wir seltener haben, sind zum Beispiel sowas wie Soziologen oder Psychologen und auch die Mediziner, obwohl in der Helmholtz-Gemeinschaft recht viel Medizin vertreten ist, haben wir noch nicht so viele Mediziner in unseren Kursen. Aber an sich ist das immer eine recht bunte Mischung und es ist üblicherweise von überall was dabei.
Jetzt wollen wir doch mal über die Kurse selber reden. Wie sind denn die strukturiert? Du hast ja schon vorhin erwähnt, dass durch die Pandemie sich das so ein bisschen geändert hat, das Konzept. Es gibt jetzt so kleinere Einheiten. Aber was für Themen werden denn überhaupt behandelt?
Was wir primär erstmal machen, ist, wir möchten diesen Grundstock, dieses Grundwissen über Research Software Engineering aufbauen. Das heißt, wir haben uns eine Programmiersprache rausgesucht, Python, die einfach momentan so den Nummer 1 Platz in dem Gebiet besetzt und auch sehr populär ist, auch sehr gut zu lehren und zu lernen ist. Dadurch bot sich das ein bisschen an, dass man sagt, okay, erstmal fokussieren wir uns in diese Richtung, wir lernen primär Python. Und was wir dazu machen ist, man hat quasi einen Kurs, den haben wir First Steps in Python genannt, also so erste Schritte. Und darauf aufbauend bieten wir quasi Vertiefungen an. Da kann man sich zum Beispiel dann so ein bisschen über Data Science oder über Visualisierung noch etwas dazu holen. Wir bieten Kurse über Versionskontrolle an. Das ist dann primär darauf ausgelegt, dass natürlich, gerade wenn man Software schreibt, sobald das mehr als 100 Zeilen werden, muss man das irgendwie in den Griff bekommen, dass dann ja so jede kleine Änderung einem irgendwas zerschießen kann oder auch nicht. Oder wenn man zum Beispiel mehrere Leute hat, die an einem Projekt arbeiten, dann möchte man sich natürlich nicht in die Quere kommen. Darauf aufbauend, auf diesen Versionskontrollkurs, kann man dann wiederum zum Beispiel Dinge draufsetzen wie Projektmanagement mit GitLab. Wir können Continuous Integration, also wie automatisiere ich. Ja. Und wir enden dann momentan bei, wie baue ich denn meine eigenen Docker-Container? Weil wenn wir so Reproduzierbarkeit zum Beispiel betrachten, dann ist es sehr wichtig, dass manche Programme laufen ja nur in bestimmten Umgebungen mit bestimmten Randparametern, dass man das irgendwie in eine Box kriegt, die man dann immer wieder verwenden kann, auch in 15 oder 20 Jahren noch. Dazu kommt noch so ein bisschen Soft Skills, hauptsächlich Reproduzierbarkeit. Da gibt es einen sehr großen Kurs, den mein Kollege Tobias Schlauch am DLR hält, der auch super beliebt bei Wissenschaftlern ist.
Tatsächlich.
Ist er wirklich, das Ganze ist so aufgezogen, dass man sagt, bring dein Skript mit und wir machen das fertig für eine Publikation. Weil Code-Publikation ist inzwischen etwas, was auch sehr häufig dazu kommt. Man schreibt nicht nur sein Paper, sondern muss ja den Code dafür auch offenlegen, damit die anderen halt auch drauf schauen können und sagen können, ja, du hast zwar das und das ausgerechnet, schönes Paper, aber du hast leider hier einen Bug im Code und damit sind deine Ergebnisse leider nicht so toll. Ist natürlich der Worst Case, aber es ist gut, das zu haben, diese Reproduzierbarkeit zu haben, diese Überprüfbarkeit zu haben. Und das gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird auch immer häufiger eine Anforderung von oben, dass man sagt, ihr müsst neben den Papern euren Code publizieren.
Wie waren denn so die Erfahrungen? Ihr macht ja das jetzt schon seit Naja, seit 4 Jahren jetzt oder fast 4 Jahren. Und wie verlief das denn so?
Unser erster Kurs war im März 2020. Bis dahin haben wir gebraucht, um uns selber erstmal so ein bisschen zu orientieren und uns selber auch zu trainieren. Wir durchlaufen selber einige kleinere Instructor-Trainings, um ein bisschen besser darin zu werden, Leuten auch Dinge beizubringen. Und in den, ja, doch ziemlich genau 3 Jahren haben wir erstmal natürlich angefangen mit völliger Ahnungslosigkeit. Wir haben verschiedene Videokonferenzsysteme durchprobiert. Wir haben verschiedene Formate durchprobiert. Wir sind dann inzwischen so ein bisschen dabei kleben geblieben, dass wir sehr gerne zum Beispiel GatherTown einsetzen als Konferenztool. GatherTown hat den Vorteil, dass es halt nicht nur so ein du siehst mein Bild, ich sehe dein Bild. Das hat mehr so ein bisschen die Aufmachung wie in so einem Videospiel. Man hat einen virtuellen Charakter, den man durch den Konferenzraum bewegen kann. Und dadurch hat man auf der einen Seite als Teilnehmer ein bisschen mehr Kontrolle. Wo bin ich gerade? Mit wem rede ich gerade? Und es hat sehr viele Features, die es sehr angenehm machen und dieser Konferenzmüdigkeit, die man so nach 8 Stunden Videokonferenz hat, dem beugt das so ein bisschen vor.
Sind die Sessions dann wirklich so, sind aber nicht 8 Stunden lang, oder?
Doch, wir haben durchaus Ganztagskurse. Okay. Natürlich muss man entsprechend Pausen einbauen, das war auch eine der wichtigen Lektionen. Was ich auch viel in anderen Videokonferenzen sehe, ist so, oh, und jetzt machen wir mal 5 Minuten Pause. Das ist super ineffektiv. In 5 Minuten passiert genau gar nichts, da kann das Gehirn nicht abschalten und sich nicht entspannen. Was wir tatsächlich etabliert haben, ist, dass wir gerne immer so 90-Minuten Block und dann 30 Minuten Pause lassen, damit die Leute auch die Chance haben, aufzustehen, sich zu bewegen, sich Essen und Trinken zu holen etc., weil das braucht man dazwischen einfach.
Gerade wenn man auch irgendwie das online macht, ne?
Genau.
Mal an, weil so im Konferenzsaal, dann stehen die Leute halt, oder in einem Klassenzimmer oder wie auch immer, dann stehen die Leute halt ab und zu mal auf und laufen ein bisschen rum und schnacken mal mit jemandem.
Das fanden wir sehr wichtig und das zeigt sich auch. Gerade am Anfang hatten wir immer das Problem, dass so nach 15 Uhr oder so sind einem die Teilnehmer weggenickt, da konnte man auch keinen Inhalt mehr durchkriegen. Das hat sich jetzt halt dadurch auch ein bisschen entspannt und die meisten Teilnehmer halten wirklich diesen Tag sehr gut durch und sind auch nachher noch am Ende relativ aktiv und frisch. Ja, das sind so viele kleine Lektionen, die wir da gelernt haben. Wie teilt man das auf? Wie präsentiert man sein Material? Wir sind zum Beispiel auch dazu übergegangen, unser Material alles online zu stellen, auf eine Webseite zu stellen, wo man wirklich den kompletten Kurs nochmal nachlesen kann, damit man einfach so ein bisschen die Chance hat, die ganzen Informationen, die auf einen einprasseln, das ist ja alles sehr hoch kondensiert, um das in Ruhe dann nochmal Revue passieren zu lassen.
Das ist ja eine ganz schöne Herausforderung, weil es geht ja hier nicht nur ums Programmieren, sondern auch um die ganzen Begleitumstände, wie zum Beispiel Version Control und Continuous Integration etc. Und die ganzen Soft Skills, die du angesprochen hast. Wie kann man denn sicherstellen oder kann man überhaupt sicherstellen, dass wenn die Leute aus dem Kurs rausgehen, dass sie das irgendwie übernehmen und wenn ja, wie viel?
Das ist eine gute Frage. Da sind wir momentan noch ein bisschen am Rumknobeln, wie wir den Kontakt zu den Leuten halten. Was wir gerne hätten, wäre so eine Art Community, die sich dann etabliert und die wir aufgebaut kriegen und die wir auch vor allen Dingen am Laufen halten. Das ist aber nochmal eine ganz eigene Herausforderung, weil Community Management ist ein Fulltime-Job. Da haben wir momentan, fehlen uns ein bisschen die Kapazitäten. Wir haben inzwischen so ein paar Einzelfälle. Wir bieten neben unseren Trainings zum Beispiel auch Consultings an. Momentan haben wir zum Beispiel ein Consulting am Laufen, das hat mich sehr gefreut. Die Dame kam so 2 Wochen nach dem Training und meinte so, hey, ich habe angefangen Code zu schreiben, kannst du mal drauf gucken? Dann haben wir das gemacht und dann haben wir so ein paar Tipps zur Verbesserung gegeben und haben gesagt, weißt du was, wir treffen uns nächsten Monat wieder. Guck mal, wie es weiterläuft. Da ist jetzt so ein bisschen sowas, was man schon fast als Mentoring bezeichnen würde, auch wenn es sehr lose ist. Das ist etwas, wo ich mir denke, dass ich das gerne auch für die Zukunft häufiger machen würde und das übernehmen würde, um die Leute weiter zu begleiten.
Das ist ja nur eine relativ bunte Mischung, wie du schon vorher gesagt hast, die Leute, die zu euch kommen. Aber gibt es denn so typische Sachen, die allen fehlen, wenn sie anfangen? Oder ist es irgendwie, die fangen alle mit einem leeren Zettel an sozusagen? Oder gibt es so bestimmte Problembereiche, wo du sagst, ach, das tritt immer wieder auf, das ist immer wieder ein Problem bei den Leuten, das geht irgendwie schwer rein?
Grundsätzlich sieht es erstmal so aus, dass wir eine sehr breite Palette an Vorwissen haben. Das ist auch eine der ersten Aufgaben, die man so als Instructor so ein bisschen hat. Einfach mal ein bisschen zu testen, die Leute ein bisschen kennenzulernen während des Kurses. Also man vermittelt das Material und man merkt zum Beispiel schon an den Fragen, an den Nachfragen, was so ein bisschen das mentale Bild der Teilnehmenden ist, was sie vielleicht schon wissen, was sie vielleicht schon können. Und entsprechend stellt sich dann meistens raus, dass es wirklich einige Leute gibt, für die ist der Computer eine magische Maschine, da sitzen so kleine Feen drin und die machen Magie und jetzt müssen sie das quasi so ein bisschen entmystifizieren. Das andere Extrem sind dann zum Beispiel ältere Wissenschaftler, die vielleicht selber schon sehr lange Code schreiben und dann aber so ein bisschen vielleicht das Problem haben, dass sie nie die Zeit oder die Gelegenheit hatten, sich up-to-date zu bringen, ein Wissen von vor 25 Jahren oder sowas mitbringen, was dann erstmal natürlich mit dem, was man heute macht, so ein bisschen clasht. Und um das so ein bisschen abzuschwächen, fängt man dann natürlich an und muss auch so eine Vorstellung haben, wo dieses Wissen herkommt. Das heißt, so ein bisschen Computerhistorie zu kennen, hilft als Instructor auch ganz gut, weil man dann eine bessere Idee hat, wie kommt der denn jetzt auf diese Idee, wie kommt er auf diesen Gedanken. Wenn man weiß, dass das halt früher so gemacht wurde, dann hilft das. Grundsätzlich, was, glaube ich, vielen am Anfang fehlt, ist einfach diese Erfahrung, dieser Praxisbezug und dieses, man muss es machen. Das ist so ein bisschen wie Handwerk. Man muss es dreimal üben, dreimal dasselbe Programm schreiben. Das erste Mal wird es ganz furchtbar. Und wenn man das aber zwei, dreimal gemacht hat, dann wird es einfach besser. Das können wir den Leuten natürlich nicht abnehmen, aber wir können versuchen, sie so ein bisschen zu leiten. Für die Anfängersachen haben wir ein kleines Portfolio an Aufgaben zusammengestellt, was wirklich darauf gebaut ist, nach und nach die einzelnen Skills ein bisschen zu testen und aufzubauen und immer komplexere Programme zu schreiben. Und das ist etwas, was wir auch gerne mehr in unserem Consulting zum Beispiel abfangen möchten, dass wir den Leuten immer die Möglichkeit geben, egal welche Frage ihr habt, kommt zu uns, fragt uns, schreibt uns eine E-Mail. Und wenn es nur kurz und trivial ist.
Es ist ja auch für Instruktoren eine Herausforderung. Wie bildet ihr euch denn selber aus? Wie läuft das denn?
Wir haben uns am Anfang und jetzt auch immer noch erstmal ein bisschen auf die Carpentries gestützt. Die haben da einfach auch schon ein sehr gutes Instructor-Programm. Wenn wir das durchlaufen haben, dann sind wir zumindest erstmal in der Lage, auch selber Instruktoren auszubilden. Das ist ein weiteres, ich sag mal, Nebenziel, das wir momentan haben, in Kollaboration auch mit zum Beispiel unseren Kollegen von Helmholtz AI. Einfach, weil Instruktoren momentan einfach Mangelware sind. Davon brauchen wir halt viel mehr. Für uns selber bedeutet das natürlich, dass wir uns auch immer mal wieder durch die neuesten Erkenntnisse der Didaktik wühlen, dass wir auch immer mal wieder versuchen, so ein bisschen mit anderen Instruktoren in Kontakt zu bleiben, um so ein bisschen auch von deren Erfahrung zu profitieren, um ein bisschen so Tipps und Tricks zu teilen.
Was muss man denn als Instruktor oder Instruktorin mitbringen? Also abgesehen von Programmierfähigkeit. Worauf kommt es denn an, deiner Meinung nach?
Prinzipiell sollten die Leute, natürlich gehört das Fachwissen dazu, aber ganz ehrlich, viel von dem Fachwissen ist gar nicht so wichtig, wie man immer glaubt. Weil bei vielen Sachen sitze auch ich als Instructor da und instruiere meinen Helfer. Wir haben in jedem Workshop einen Helfer und sage meinem Helfer, kannst du das mal bitte googeln? Ich weiß das auch gerade nicht. Viel wichtiger ist, dass man zum einen die Motivation zum Lehren mitbringt. Das merkt man, also Begeisterung überträgt sich sehr gut auf Lernende. Dass man ein gewisses Gespür für seine Teilnehmer mitbringt, dass man versucht, so ein bisschen auch in deren Rolle zu schlüpfen und die Fähigkeit besitzt, zu erfassen, was wissen die Leute gerade, wovon gehen sie aus, was sind ihre mentalen Konzepte, auf denen sie gerade bauen, weil da hakt man dann ein, um weiteres Wissen zu transportieren. Was dann noch viel dazu kommt, ist natürlich so ein bisschen die Fähigkeit auch zu improvisieren. Es läuft nie so, wie man sich das vorstellt. Wenn man dann plötzlich eine halbe Stunde Pause machen muss, weil man gerade völlig aus dem Konzept gekommen ist, ist das eher ungünstig für so einen Kurs.
Kommt das denn häufig vor oder kommt das überhaupt vor?
Zum Glück nicht mehr. Die ersten paar Kurse, die wir gegeben hatten, da gab es noch einige Schluckaufs, gerade auch so im Hinblick auf, dass die Verbindung mal nicht gut war, dass die Technik nicht geklappt hat und sowas. Das wirft einen dann schon ganz schön aus der Bahn. Umso wichtiger ist es dann, immer noch einen Plan B bereitzuhalten. Und ich denke, ansonsten viel von dem, was man als Instructor macht, kommt auch durch Erfahrung. Man beobachtet, wie die Leute reagieren, man beobachtet, was haben die Leute verstanden oder funktioniert die Erklärung nicht. Dann kann man schon sehr viel, ich sag mal, aus dem Steigreif gewinnen. Es hilft natürlich unglaublich, sich so ein bisschen mal mit Didaktik beschäftigt zu haben und so ein bisschen so ein paar Grundkonzepte erfasst zu haben, um eine Vorstellung davon zu haben. Was sollte ich erzählen und was davon kann eigentlich wegbleiben? Was davon ist einfach nur unnötige Informationslast?
Und das Gespür für die Teilnehmer, ist das nicht ein bisschen härter, wenn man das nur online macht? Also weil früher in den Klassenzimmern war das ja so, gut, dann kriegt man schon mal mit, so hat es im Augenwinkel, da sitzt jemand irgendwie in der linken Ecke, der oder derjenigen geht es irgendwie nicht so gut mit dem Stoff. Aber irgendwie so online ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Wie kriegt man da das Gespür denn?
Ich denke, viel davon kommt aus den Fragen. Wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Fragen stellen wirklich zum guten Ton gehört. Eine der ersten Dinge, die ich meinen Teilnehmern immer erzähle, ist, hallo, ich bin Fredo, ich rede ziemlich viel Und ich rede auch, wenn man mich nicht unterbricht, jede Menge. Bitte unterbrecht mich. Und wenn ihr mich nicht unterbrechen mögt, ihr habt hier meinen Helfer, den könnt ihr auch ansprechen. Oder schreibt in den Chat oder schreibt in unser geteiltes Dokument. Benutzt die Methode, die für euch komfortabel ist. Aber gebt uns ein bisschen Feedback, redet mit uns, stellt uns eure Fragen, weil wir sind hier, um eure Fragen zu beantworten. Der ganze Kurs drumherum ist so ein bisschen Füllmaterial und soll eigentlich hauptsächlich genau dafür da sein, euch ein paar neue Ideen zu geben und euch dazu zu motivieren, auf diesen Ideen aufbauen, Dinge zu fragen. Das funktioniert natürlich immer ein bisschen unterschiedlich gut. Gerade in dem Online-Setting ist es so, manche Leute mögen nicht reden, manche Leute haben auch einfach technische Probleme. Das passiert hin und wieder. Es ist einfach so, man kriegt leider nicht immer alle mit. Das ist in einer normalen, in einer realen Klasse so, in einem realen Klassenzimmer. Irgendjemand schaltet immer ab. Das ist in einem Online-Klassenzimmer auch immer ein bisschen so. Da muss man leider auch zu einem gewissen Grad mit leben. Man kann immer ein bisschen versuchen, die Leute zu teasern. Man kann immer ein bisschen versuchen, die Leute zu fragen, hey, hättest du noch einen Kommentar dazu? Oder was denkst du denn über diese Fragestellung, die wir hier gerade besprochen haben? Aber ganz ehrlich, die Leute sind bei uns im Kurs, weil sie das machen möchten. Die Leute sind bei uns im Kurs, weil sie ihre Zeit, das ist ja für die ein aktives Investment, ihre Zeit dazu investieren. Entsprechend ist das für sie halt dann auch seltener ein Problem. Also die meisten sind wirklich da, weil sie möchten.
Was wir in Paderborn auch erlebt haben, da gab es einen Workshop zum Thema Training, wo er gesagt wurde, dass es, abgesehen jetzt von dem Basiswissen, gibt es ja auch einen großen Bedarf für Leute in, sagen wir mal, im fortgeschrittenen Level, zum Beispiel High-Performance-Computing. Ist das denn so der Plan von euch, auch in diesen Bereich mit vorzustoßen?
Im Moment nicht. Wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, erstmal auch ein bisschen haushalten. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist sehr groß. Ich glaube, ich habe auf der DERSE in meinem Vortrag ein paar Zahlen genannt, die gingen ungefähr so in den Bereich 10.000 potenzielle Menschen, die pro Jahr eigentlich ausgebildet werden müssen in dem Basisbereich. Das können wir natürlich unmöglich abdecken. Das Ding, was wir momentan beobachten, ist, dass erstmal ein Grundstein gelegt werden muss, ein Fundament gelegt werden muss. Die meisten Leute kommen aus der Uni, da hatten sie schon mal irgendwie so Programmierkurse, aber die meisten davon waren leider auch nur bedingt effektiv. Was wir als erstes machen möchten, ist wirklich diesen Anstoß zu geben. Viel davon können sich die Leute nachher auch selber beibringen, aber sie müssen ein Fundament haben, auf das sie bauen können. Gerade auch High-Performance-Computing ist zum Beispiel ein sehr spezieller Bereich. Da gibt es noch ganz andere spezielle Bereiche, Data Science, KI, Machine Learning, die Wissenschaftler dann vorarbeiten. Da können wir aber momentan einfach auch kräftemäßig nicht drinne mitmischen. Was wir auch sehen, ist, dass sehr viele von den Projekten, die zum Beispiel bei uns im Consulting aufschlagen, die sind relativ überschaubar. Man hat sehr häufig kleine Skripte, ein paar hundert Zeilen vielleicht, die zu irgendeinem Paper gehören, die irgendein sehr spezielles Problem lösen. Und dafür reicht viel von dem Basiswissen schon aus. Natürlich haben wir gigantische Modelle, die auf Clustern gerechnet werden. Aber wir sehen auch sehr viel einfach, dass die kleineren Skripte auch sehr häufig auftauchen. Die bekommen natürlich nicht dieses Rampenlicht. Ne? Oh, ein anderes Skript, das 100 Zeilen lang ist. Yay. Da schreibt keiner einen Artikel drüber. Das scheint aber durchaus doch ein sehr großer Anteil zu sein von dem, was viele Wissenschaftler tun.
Du hattest gesagt, das Basiswissen langt schon häufig aus. Also den Grundstock sozusagen zu legen, damit die Leute dann ihre eigenen Scripts schreiben können, die korrigieren können, etc. Wäre es denn nicht besser, irgendwann mal auch das in die Hochschulausbildung zu integrieren? Ist das vielleicht das langfristige Ziel davon, zu sagen, na gut, also jeder muss das irgendwie mal mitmachen, ob er jetzt Soziologe ist, Klimaforscher, Physiker, Chemiker oder in der Literaturwissenschaft arbeitet. Die müssen alle irgendwie dasselbe Wissen mitbringen.
Grundsätzlich wird das meines Wissens ja auch schon sehr viel gemacht. Wenn man in die Curricula in den Hochschulen reinguckt, dann steht meistens irgendwo in den ersten Semestern Programmierung oder vielleicht auch sogar Softwareentwicklung irgendwo da mit drin. Was ich denke, was daran momentan verbesserungswürdig ist, ist zum einen die Tatsache, dass man das so in das Grundstudium reinquetscht. Aber an der Stelle fehlt den Studenten meistens noch das nötige Wissen und der nötige Bedarf, um zu erkennen, warum mache ich das denn?
Also der Zusammenhang fehlt.
Genau, einfach dieser Anknüpfpunkt fehlt noch. Das ist jetzt losgelöst von allem anderen, was sie in ihrer Domäne machen. Dementsprechend werden diese Kurse auch gerne sowohl von den Studenten, manchmal auch von den Lehrenden ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und die sind halt leider nicht besonders effektiv. Ich habe selber das Vergnügen gehabt, mal sehr lange Informatik für Maschinenbau als Tutor zu unterstützen. Das litt genau unter diesem Problem, dass die Studenten kamen und sagen, ich will Maschinenbauer werden, warum sollte ich programmieren und warum diese obskure Sprache? Mhm. Und das war sehr schwer zu vermitteln. Die Motivation war im Keller. Wenn man das ein paar Semester macht, dann bildet sich natürlich auch unter den Studenten so ein Vorurteil raus, ah ja, hier Informatik, voll brutaler Kurs, sieh zu, dass du deine 4 kriegst, verschwende deine Zeit nicht. Wenn das Wissen dann aber wirklich gebraucht wird, so im Doktorandenstudium, dann kommt plötzlich so dieses, ah, wir hatten da mal früher was, aber ich habe keine Ahnung, ich habe alles vergessen.
Es ist dann eine Frage des Zeitpunkts, also dass man das nicht im Grundstudium macht, sondern vielleicht dann irgendwie nach dem Zwischendiplom.
Üblicherweise nach dem Bachelor würde man das momentan ja ansetzen oder am Ende des Bachelors, wenn auch einfach auch das Wissen da ist, um diesen Zusammenhang zu der Anwendung herzustellen. Das ist natürlich so ein Henne-Ei-Problem, weil gerade dieser Bereich des Hauptstudiums oder des Masterstudiums ist natürlich meistens auch schon vollgequetscht bis oben hin, was ja auch der Grund ist, warum man das gerne noch ins Grundstudium packt. Von daher ist das, glaube ich, so ein, egal wie man es macht, man kann es nicht richtig machen. Man kann versuchen, es besser zu machen, aber es gibt aus meiner Sicht keinen optimalen Weg. Was vielleicht helfen würde, ist, dass man auch im Doktorandenstudium ein bisschen mehr Fokus darauf legt, dass auf jeden Fall sowas nochmal gemacht wird. Sei es als Auffrischung, sei es als Erweiterung, falls die Studenten dann entsprechend das schon das Wissen behalten haben. Dann kann man natürlich gleich in die Vollen gehen und ein bisschen mehr Aufbaukurse machen. Aber insgesamt denke ich, es ist ganz nützlich, dass auch dann, wenn die Menschen am Anfang ihrer Wissenschaftskarriere stehen, dann nochmal in diese Kerbe reinzuschlagen und zu sagen, jetzt wird dein Problem größer, lass uns mal lernen, wie du das automatisch hinkriegst und wie du mehr schaffst als mit deiner Excel-Tabelle.
Also mit anderen Worten, die Kurse, die ihr jetzt anbietet, die werden auf jeden Fall gebraucht, ob es die jetzt nun im Grundstudium gibt oder nicht.
Genau. Wir merken das auch so ein bisschen am Bedarf. Wir können den Bedarf nicht decken. Wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, dass wir momentan nicht Opfer unseres eigenen Erfolgs werden. Dass wir nicht zu vielen Leuten sagen müssen, ja, sorry, kein Kurs für dich. Die Plätze sind voll. Ja, wir versuchen momentan wirklich erstmal so ein bisschen diesen Grundstock zu legen und vor allen Dingen auch einen breiten Grundstock zu legen und das so ein bisschen auch über die Zentren zu verteilen, damit auch die Wissenschaftler sich gegenseitig dann Dinge beibringen können.
Wenn wir sagen oder wenn du wir sagst, um wie viele geht's denn da? Also wie groß ist euer Team jetzt im Moment?
Momentan 2.
Okay.
Geplant sind eigentlich ein paar Stellen mehr. Mhm. Ist tatsächlich ein bisschen schwierig, dafür auch Leute ranzukriegen. Weil natürlich jemand, der ein guter Instructor im Bereich der Informatik oder des Software Engineerings ist, der findet natürlich gerade in der Wirtschaft auch sehr schnell sehr viele attraktive Angebote. Und da muss der öffentliche Dienst sich manchmal schon sehr strecken, um damit zu halten.
Sieht man dann schon Veränderungen? Weil ich meine, mit 2, da ist man ja, wie du schon sagst, irgendwie relativ begrenzt, was man anbieten kann. Trotz der Tatsache, dass die Kurse online stattfinden.
Das sind, glaube ich, Entscheidungen, die werden weit über meiner Arbeitsebene getroffen. Da möchte ich, glaube ich, nicht zu viel zu sagen. Was wir momentan etabliert haben, einfach auch um dieses Volumen ein bisschen halten zu können, ist, dass wir natürlich auf unsere anderen Kollegen sowohl in Haifes als auch an den Zentren zurückgreifen. Das heißt, obwohl wir nominell nur 2 Personen momentan sind, hoffentlich bald 3, haben wir natürlich einen wesentlich größeren Pool an Instruktoren, auf die wir zurückgreifen. Und gerade auch mit einer anderen Schwesterplattform, die HIDA, können wir auch gerne immer mal zusammenarbeiten. Und das heißt, wir können deutlich über unserer Gewichtsklasse momentan arbeiten, weil wir wirklich viele Freunde und Helfer haben und viele Kollegen haben, auf die wir immer wieder zurückgreifen können, denen wir immer ein bisschen Zeit abknapsen können, um eigentlich mehr Kurse am Laufen zu halten, als wir realistisch können.
Wie können sich die Leute denn dann anmelden?
Die Anmeldung erfolgt relativ unkompliziert. Es gibt von der HIDA einen Kurskatalog. Das ist eine Webseite, die findet man auch wahrscheinlich dann in den Shownotes, können wir sehr gerne verlinken. Auf dieser Webseite findet man so alle Kurse in Helmholtz, auch unsere. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Indie-Core aufgesetzt als Event-Management-Plattform. Man kann sich mit dem AAI-Login von Helmholtz, also da gibt es so einen geteilten Login für alle möglichen Services, nicht nur das Indie-Core, für viele Dinge in Helmholtz, so dass man wirklich mit demselben Login, den man an vielen anderen Stellen auch benutzt, kommt man da rein, klickt auf Registrieren und dann ist man drin.
Und wie häufig finden die statt?
Wir versuchen einmal pro Monat einen Basiskurs zu halten und wir versuchen wenigstens alle 2 Monate auch einen Aufbaukurs, mindestens einen Aufbaukurs zu halten. Dazu kommt, dass wir zum Beispiel mit der HIDA auch gerne mal größere Blog-Veranstaltungen organisieren.
Und wenn man mal einen Kurs verpasst hat, dann ist es nicht so schlimm, weil dann meldet man sich halt für den nächsten an.
Genau, das ist auch tatsächlich so ein bisschen so gestaffelt, dass wenn man sagt, ah, ich kann schon programmieren, ich kann Python schon, dann meldet man sich halt für Versionskontrolle an.
Wie groß sind die Kurse denn? Also wie viele Leute werden zugelassen?
Üblicherweise zielen wir so auf 20 Teilnehmer pro Kurs. Das ist so das, was man als Instructor mit einem Helfer noch relativ bequem managen kann. Hin und wieder ergibt es sich auch, dass mehr Leute auftauchen. Hin und wieder ergibt es sich natürlich auch, dass weniger Leute auftauchen. Das schwankt immer natürlicherweise ein bisschen, aber so um die 20 hat sich das momentan eingependelt. Würde man natürlich eine reine Vorlesung machen, könnte man natürlich quasi beliebig nach oben skalieren, aber weil wir einfach mit unseren Leuten auch reden möchten, dann ist 20 schon so wirklich das, was wir jetzt rausgefunden haben für uns, was man schafft.
Na prima. Dann danke ich für das Gespräch und alles Gute für die weiteren Kurse und viel Spaß dabei.
Ja, danke schön.
Oh, schon zu Ende. Aber bevor ich es vergesse, dieses Podcast ist mit der Creative Commons Lizenz versehen. Bis zum nächsten Mal.